Die Story klingt super. Eine Gruppe selbstbewusster junger Frauen kämpft in Südafrika gegen die finsteren Nashornwilderer. Black Mambas, ein Stoff, der wohl auch für einen Superheldenfilm aus dem Hause Marvel geeignet wäre. Doch so simpel ist der Job als Wildhüterin eben nicht. Lena Kabes Dokumentarfilm, der aktuell in den Kinos läuft, zeichnet ein vielschichtigeres Bild. Es geht nicht nur um Naturschutz, sondern auch um ökonomische Abhängigkeiten, Rassismus und gesellschaftliche Zwänge. Mein Name ist Jörn Ehlers und ich habe die Regisseurin heute bei Überleben zu Gast. Außerdem dabei meine WWF-Kollegin Britt Reichelt-Soljo, die lange in Mosambik, dem Nachbarland Südafrikas, die Ausbildung von Wildhütern koordiniert hat. Mit ihnen reden wir über den vermeintlichen Traumjob als Rangerin, das Erbe des Kolonialismus, Nashornwilderei und wie man sie bekämpft, und es geht um die Frage, ob und wie die Menschen vor Ort vom Schutz ihrer Natur profitieren können. Herzlich willkommen, Lena Kabe und Britt Reichelt-Soljo.
Hallo.
Hallo.
Frau Kabe, Sie porträtieren in Ihrem Film drei der Mambas. Naledi, Kateko und Kolite. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen.
Kolele,
auch schon falscher Buchstabe drin. Sie beschreiben sie nicht als Superheldin, sondern eher als Heldinnen des Alltags. Kann man das so sagen?
Naja, das ist Frage der Perspektive. Für mich sind sie trotzdem Superheldinnen, aber es steht für mich nicht im Widerspruch, ein bisschen realistischer dabei den Kontext darzustellen.
Um das zu verstehen, muss man vielleicht noch ein bisschen beschreiben, was die Frauen eigentlich machen. Ist es eine Gruppe von, ja, soll man sagen, Wächtern des Nationalparks, die eine NGO initiiert hat, und die haben sich eben ausgedacht, wir nehmen jetzt mal nur Frauen.
Ja, also es ist schon eine Gruppe von Rangerinnen.
Das Besondere ist aber, sie sind jetzt nicht so Ranger, wie man sich das vorstellt, schwer bewaffnet bis unter die Zähne und nehmen da an jeder Ecke einen Wilderer fest oder ähnliche Geschichten, ja. Sondern sie haben vor allen Dingen so einen Kundschafterjob, oder?
Ja, schon, aber es ist vielleicht auch problematisch, dass wir den Ranger-Job mit so einem Bild assoziieren von schwer bewaffneten Männern.
Ja, schwer bewaffnet sind sie auf jeden Fall nicht. Sie sehen patrouillieren in Balulen Nature Reserve, das ist ein privates Nature Reserve. Das ist auch ein bisschen so die Situation, glaube ich, in Südafrika. Man hat einmal den Nationalpark und dann gibt es rundherum oder im Grenzgebiet private Naturreservate. Korrekt?
Ja, vielleicht soll man dazu ein bisschen was sagen, weil das sind ja nicht einfach Privatreservate, das sind Reservate, die zum Greater Kruger Konstrukt gehören. Wichtig dabei ist zu verstehen, dass es keine Zäune gibt zwischen diesen Reservaten und dem staatlichen Teil vom Kruger Park, was wir unter Kruger Park verstehen.
Also der Kruger Park selbst ist ungefähr so groß wie die Rheinland-Pfalz, habe ich mal nachgeguckt. Und dann am Rand dieses Parks oder Greater Kruger Park gibt es diese privaten Gebiete, aber die haben schon Zäune.
Sie haben Außenzäune, aber keine Zäune zum Park selbst. Sodass die Tiere, also es gibt die gleichen Tiere quasi in diesen Reservaten und im Park.
Das heißt, die laufen aus dem Nationalpark in die anderen Naturschutzgebiete hinein oder wieder raus. Das heißt,
genau.
Und aber dort ist dann der Zaun und dort wird auch patrouilliert, unter anderem von den Black Mambas.
Ja, und vor allem ist es ja auch sehr wichtig, dort zu patrouillieren, weil diese Reservate können dann quasi zum Eingangspunkt werden für die Wilderer, die dann in den Park auch weitergehen.
Und deshalb patrouillieren sie dort und suchen nach Spuren. Und wenn sie Spuren von Jägern oder Wilderern finden, dann informieren sie quasi andere Wildhüter, die dann eben anders auch zugreifen. Da muss man dazu sagen, das ist sehr militarisiert in Südafrika, korrekt?
Genau, es ist nicht nur in Südafrika so. Ja, das ist ja quasi die Entwicklung der letzten 20 Jahre. Paramilitärischer Einsatz im Naturschutz.
Wie sind Sie auf das Thema eigentlich gestoßen? Mit welcher Erwartung oder haben Sie sich erfüllt?
Ja, so dieser Kontext, sag mal so diese postkoloniale Perspektive auf den Naturschutz hat mich immer schon interessiert, und dann bin ich auf Artikel über Black Mambas gestoßen, mehrfach, und so quasi diese Art, wie über sie berichtet wurde, irgendwie hat mich sehr interessiert, weil irgendwie hatte ich dieses Gefühl, okay, das kann der Zugang sein, quasi die richtigen Protagonistinnen, um diesen Kontext zu beleuchten.
Gut, kommen wir zurück zu den drei Protagonistinnen in ihren Films. Man könnte jetzt meinen, das sind jetzt irgendwie so Naturschützerinnen, die ihr ganzes Leben irgendwie davon geträumt haben, mal Rangerinnen zu werden. So ganz so ist es nicht, oder?
Ja, das ist tatsächlich, also die Realität ist ein bisschen komplexer. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass es auf jeden Fall viele Missverständnisse gibt, in dem, wie wir in Europa uns die Dynamiken des Naturschutzes vorstellen und wie diese Dynamiken vor Ort dann auch wirklich sind.
Also für mich haben sie sich irgendwie als, sagen wir mal, ganz normale junge Frauen, die irgendwie auf der Suche sind, sich zu orientieren und einen Job gesucht haben, zumindest teilweise. Und dann ist man eben auf diese Ausschreibung als Rangerin, letztendlich hat man sich beworben und hat dort angefangen.
Auf jeden Fall.
Eigentlich sogar ganz unromantisch, finde ich.
Ja, ganz unromantisch. Ich meine, man muss dazu sagen, die Arbeitslosigkeit in dieser Gegend ist circa 80%. Dieser Job ist wirklich eine große Chance für die Frauen. Und tatsächlich einer von ihnen, Jan Kateko, hat wirklich vor, Karriere zu machen im Naturschutzbereich. Und für sie ist es eher ein Traum. Und für die anderen ist es tatsächlich sehr komplexer. So ist es eine Chance, eine Aufstiegschance. Aber hat nicht diese ideologische Komponente.
So. Gut, der Alltag von den Frauen ist aber ja relativ unspektakulär, wenn man sagen kann, sie müssen viel patrouillieren am Zaun entlang, mal hier ein Loch stopfen und dann da mal anrufen. Man hat sich eigentlich irgendwie spektakulärer vorgestellt, oder?
Ja, das ist eben die Frage, wer es vorgestellt hat. Also ich glaube, das ist so unsere europäische Vorstellung vor allem, dass so ein Ranger-Job, was es genau bedeutet. Ja, ich muss sagen, das ist ja auch ein bisschen fast schon lustig, ja, diese Ausbildung, die wir auch im Film am Ende abbilden, ja, den Kateko dann bekommt zum Schluss, das ist so eine zweimonatige Ausbildung im Busch. Und von einer Gruppe von, ich weiß nicht, 12, 15 Menschen, auch waren einige aus Deutschland, die es einfach so als Urlaub machen. So, ja, 20-jährige ja, Deutsche. Und auch weil wir eben so, ich glaube ich, romantisieren. Aber es ist natürlich was anderes, wenn du es 2 Monate lang machst oder wenn du es 10 Jahre lang machen musst. Und dann ist es natürlich ziemlich monoton.
Was natürlich auch sehr klar wird in dem Film, finde ich, dass sie ja oft auch sozusagen in ihren familiären Zwängen ein Stück weit sind, weil sie für die ganze Familie zu sorgen, oder ihre Brüder, ihre Ehemänner, die sind fast alle arbeitslos, dass es natürlich auch eine harte Arbeit ist irgendwo.
Ja, auf jeden Fall. Und es ist auch ein großer Druck, ja, wenn irgendwie ihre Gehälter wirklich einzige Geldquelle sind, teilweise für die ganze Familie, dann ist natürlich wirklich ein großer Druck auch da.
Gleichzeitig wird natürlich im Film auch sehr deutlich, dass diejenigen, die das Ganze initiiert haben, das war eine NGO, die heißt Transfrontier Africa, die auch die Ausbildung von den Black Mambas übernehmen und die engagieren und wahrscheinlich auch bezahlen. Das sind ja alles Weiße. Das spiegelt sich in dem Film auch recht deutlich wider. Ist das typisch nur in Südafrika oder vielleicht ganz in Afrika?
Naja, ich glaube, Südafrika ist schon auch hat besondere Position in der Hinsicht. So, deswegen, ich würde jetzt nicht für ganz Afrika verallgemeinern. Ich meine, was so NGOs, Initiativen betrifft, dann gibt es bestimmt auch ähnliche Initiativen, auch in anderen Ländern. In dem Fall, ich glaube, ist auch wichtig zu sagen, es ist wieder speziell für Südafrika. Also so eine Gruppe wird zum Beispiel zu 30% staatlich finanziert. Ja, also quasi vom Krugerpark selbst. Und 70% kommen über Spenden.
Wie läuft die Ausbildung von Rangern, Wildhütern generell ab? Britt, vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen. Du hast das in Mosambik ja lange auch koordiniert. Ist das oft so, meistens so? Gibt es aber auch vielleicht schwarze Ausbilder mal?
Also es ist ganz unterschiedlich. Das Trainingszentrum, was ich koordiniert habe, da haben wir uns von Anfang an für mosambikanische einheimische Ausbilder entschlossen, die dann natürlich in Südafrika im KwaZulu-Natal Parksport Trainingszentrum ausgebildet wurden. 1998 war das, glaube ich, weil eben genau um diese Thematik zu umgehen, weil wir natürlich wussten, dass Mosambikaner am liebsten von Mosambikanern ausgebildet werden und eine größere Glaubwürdigkeit entsteht. Ich glaube, ich habe auch das Team damals als sehr gemischt kennengelernt. Also da waren sowohl weiße wie auch afrikanische Ausbilder dabei. Das war eigentlich eine super integrierte Gruppe. Das ist von Fall zu Fall verschieden. Natürlich glaube ich, dass es in Südafrika nochmal akzentuierter ist, dass man dort weiße Ausbilder hat, einfach von der Geschichte her. Viele sind ja Ex-Militärs, die dann eine neue Betätigung gesucht haben, oftmals in den Naturschutz gegangen sind und dort eben ihre militaristische Ausbildung einsetzen können. Aber in anderen Ländern, die wie Mosambik zum Beispiel oder auch in Namibia, ne, dann hat man ganz genau darauf geguckt, dass man eben lokale, nationale Ausbilder nimmt. Aber das ist natürlich durch ganz Afrika zieht sich das. Also man hat nationale wie auch Weiße, die ja auch oft national sind, weil sie dort schon lange leben, Ausbilder. Es kommt, glaube ich, ein bisschen auf die Persönlichkeit drauf an und wie das so gemanagt wird, aber man kann das sich jetzt nicht rigoros über ganz Afrika einsetzen.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Also dieser paramilitärische Aspekt spielt im Film ja auch eine Rolle, wo man manchmal denkt, okay, muss das jetzt sein, dass sie da exerzieren und solche Geschichten, aber das ist offenbar eigentlich, so habe ich es auch in anderen Ländern schon gelebt, das gehört offenbar dazu, das sozusagen so paramilitärisch auch zu organisieren.
Das hat natürlich mehrere Gründe. Also zum einen ist eine paramilitärische Ausbildung für die vom Staat angestellten Ranger und Game Scouts natürlich schon wichtig, weil die natürlich in einem Gebiet arbeiten, was natürlich mit auch entsprechend ausgebildeten Wilderern zu tun hat. Ne? Man kommt da halt Kriminellen, man muss sich denen in den Weg stellen, man muss sie vielleicht in der Notwehr, muss man auch die Waffen bedienen. Und das erfordert natürlich eine bestimmte Ausbildung und man muss eben auch im Team sich aufeinander verlassen können. Und da sind halt über die Jahrzehnte diese Ausbildungszentren und Trainingskurse geschaffen worden für die Ranger-Ausbildung, die tatsächlich Marschieren beinhalten, Ausbildung an der Waffe, physische Ausbildung. Wir hatten in Mosambik damals auch Martial Arts mit eingebracht.
Also und Kung-Fu.
Ja, genau, so Kung-Fu. Und aber daneben gibt es natürlich die ganzen thematischen Fächer auch, ne? Also die Gesetzgebung und Tieridentität.
Menschenrechte ist sicherlich auch da ein Thema, ist jetzt in diesem, in Ihrem Film nicht so im Vordergrund, aber gerade Wildhüter werden ja oft auch kritisiert, weil es zu, ähnlich wie hier bei der Polizei, immer bei auch Zugriffen zu Verletzungen von Menschenrechten kommt. Das ist sicherlich auch ein wichtiges Thema in der Ausbildung.
Ja, also ich meine, das Trainingszentrum, was ich damals geleitet habe, war ja ein Regierungstrainingszentrum. Da gibt es natürlich, wenn es zu dem Fach kommt, wie bringe ich also einen Kriminellen oder einen Wilderer halt unter meine Gewalt, da gibt es ja das Gesetz der Minimum Force. Man soll nur so viel Gewalt anwenden, wie nötig ist, um jemanden praktisch festzunehmen. Ja, also man haut da nicht drauf, wenn jemand sich freiwillig ergibt. Das wird denen schon beigebracht. Auf jeden Fall. Aber ich denke, dass die Frauen, von denen wir hier reden, die haben ja eine ganz andere Funktion. Die haben ja kein Mandat festzunehmen. Die dürfen auch keine Waffe tragen, eben weil sie nicht vom Staat angestellt sind. Und das sieht man ja oft in Gemeindeschutzgebieten wie in Namibia und in anderen Regionen. Die sind halt, wie du schon meintest, ganz am Anfang ja so Kundschafterinnen. Und das finde ich eigentlich eine super Sache, weil es gibt dann natürlich vom Staat die Polizei und die Ranger, die eingreifen können, jemanden festnehmen dürfen. Aber der Gemeinde kommt halt eine ganz wichtige Funktion zu, ihre Gebiete zu patrouillieren und zu schauen, gibt es hier jemanden, der einfällt? Gibt es hier Spuren? Müssen wir dem nachgehen? Und das ist ja auch so eine Verpflichtung oder ein Commitment von den Black Mambas an ihrem Gebiet gegenüber, auch wenn sie es natürlich als Job wahrnehmen. Ne? Das ist ja auch bei den Rangern so, bei den staatlich Angestellten, dass es erstmal zuallererst natürlich ein Job ist in Afrika. Ne? Und man freut sich, dass man jetzt Geld hat, um seine Familie zu ernähren. Dieses verklärte romantische Bild, was wir in Europa haben, das existiert vor Ort eben nicht. Das ist harte Arbeit und sicher gibt es den einen oder anderen, der es auch super gerne macht und der da viel Spaß bei hat. Aber es ist eben schon, es ist eigentlich ein Job, eine Arbeit wie jede andere und finde ich auch sehr realistisch dargestellt von der Lena in dem Film. Das finde ich gut.
Es kommt ja auch zur Sprache, also die Arbeitsbedingungen. Man diskutiert, dass man teilweise 3 Wochen am Stück arbeiten muss und dann wieder eine Woche frei hat. Bezahlung ist sicherlich auch ein Thema. Ist das typisch, aber muss man wahrscheinlich von Land zu Land auch gucken, aber das ist, macht deutlich, dass es eben ein Job ist, eine Arbeit ist. Manche Aspekte findet man gut, andere findet man eben eher nicht so gut. Kann man das so beschreiben?
Ja, auch auf jeden Fall. Und ich meine, diese 21-Tage-Schicht hat ja auch damit zu tun, dass die Anreise aus den Communities nicht so kurz ist. So wie ich mitbekommen habe, ist es ja wirklich auch nicht selten, dass eben diese Schichten dann benutzt werden in dem Kontext. 21 Tage im Einsatz, 10 Tage Pause. So, was natürlich nur quasi bei meinen Protagonistinnen und besonders bei Mambas mit Kindern einfach suboptimal ist.
Nochmal zurück zu dem Thema Einbindung in die Communities, in die Dörfer, in die Ortschaften rundherum. Auch das Thema Wilderei ist ja ein Thema, was man differenziert wahrscheinlich betrachten muss und was auch der Film sicherlich tut. Sie lassen auch einen Wilderer zu Wort kommen und einen Vorwurf, der dort erhoben wird, und das ist auch nicht neu. Die Weißen spielen sich hier als die Superhelden auf und lieben die Tiere mehr als die Menschen drumherum und schneiden uns ab, sozusagen von unseren natürlichen Ressourcen. Diese Einschätzung, ist da was dran?
Ja, auf jeden Fall, da ist was dran. Ich muss aber sagen, für mich, so differenzierte Sicht auf Wilderei, da gehört vor allem dieser Unterschied zwischen Buschfleischwilderei und Nashornwilderei, weil ich finde, dass es schon oft eben nie so klar erklärt wird, was der Unterschied ist. Wobei die Profile von diesen Wilderern eben komplett unterschiedlich sind. Und ja.
Wobei man auch da sagen muss, ich meine, bei der Nashornwilderei in Afrika werden jedes Jahr ungefähr 200 Nashörner gewildert und für so ein Horn wird auf dem Schwarzmarkt bezahlt mehrere 10.000 Dollar in Asien. Von diesem Geld kommt aber bei den Leuten, die dort vor Ort die Arbeit machen, sprich dort unterwegs sind und die Tiere töten, wahrscheinlich nur einen Bruchteil ein. Das
Ja,
dicke
ja.
Geschäft machen andere Hintermänner, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Da sind wirklich Mafia-Strukturen, ja, die dahinter stehen und auch unter anderem weiße Menschen, die da daran beteiligt sind. So, das ist ja alles bekannt, sozusagen. Nur da sind vor allem ausgebildete Wilderer quasi in allen Stufen dieser Kette. So, und Buschfleischwilderer, da sind wirklich sind Menschen, die aus rein wirtschaftlichen Gründen irgendwie sich was zum Essen suchen. Und die sind ja vor allem quasi diejenigen, gegen die Black Mambas auch vorgehen.
Die sind meistens
Ja.
eben auch mit Schlingen unterwegs. Allerdings muss man dazu sagen, es geht auch nicht nur für den Eigenbedarf, sondern es wird natürlich auch vermarktet, muss man auch dazu
Unterschiedlicher das
sagen.
auch,
Ne?
ja.
Also beides sicherlich.
Es gibt schon beides, ja. Ja, nur, was Sie auch angesprochen haben, diese Ideologie dahinter, dass tatsächlich so ein Wilderer, wie zum Beispiel der Wilderer, den wir interviewt haben, der wird ja auch teilweise wie so Robin Hood gesehen in seiner Gemeinde. Und ja, das fand ich einfach sehr überraschend am Anfang. Und irgendwann kann man so ein bisschen Empathie, glaube ich, dafür schon auch bekommen, wenn man wirklich diese Perspektive sich anhört.
Interessant bei Ihrem Film finde ich nicht nur die Porträts der drei Frauen, sondern auch die der weißen Ausbilder. Einer davon, Craig Spencer von Transfrontier Africa, der hat wohl die Idee gehabt, diese Frauengruppe ins Leben zu rufen. Aber es ist natürlich schon ein interessanter Charakter, würde ich mal sagen. Britt, du sagst ja so ein bisschen ein Cowboy-Typ. Er wirkt unglaublich zynisch, arrogant. Macht er sich über sich selber lustig oder ist er wirklich so?
Ja, also es ist wirklich eine, glaube ich, sehr authentische Darstellung tatsächlich. Aber ja, es gibt eine gewisse Provokation, die einfach zu seiner Selbstinszenierung gehört. Ich glaube, auch irgendwie aus dem letzten Gespräch mit ihm im Film, es wird ja klar, dass er eigentlich auch viele Selbstreflexionen hat und ja genau versteht eigentlich, in welchem System er arbeitet.
Ja, das
So,
fand
und
ich auch spannend. Also
deswegen.
er ist ja nicht so, dass er das, was er sagt, ist ja nicht dumm oder sowas, aber wie er es sagt.
Ja.
Oder auch gerade am Ende, wo er sagt, irgendwie, die Reservate sind die letzte Bastion des Kolonialismus, und dabei irgendwie eine raucht und ordentlich rumtrinkt. Ich meine, als Regisseurin freut man sich wahrscheinlich, wenn solche Statements bekommt, oder?
Ja, schon, aber es ist natürlich wirklich eine sehr spannende Figur. Das ist ja so ein bisschen, ich weiß nicht, die Stimmung gewesen einfach in diesem Kontext. Es ist einfach so, es gibt auch keine schnelle Lösungen. Ja, es ist, da sind so Dynamiken, Systeme, die sich über Jahrhunderte entwickelt haben. Und teilweise wirklich so in der Zeit irgendwie stehen geblieben sind.
Das sind ja auch diese privaten Naturreservate, die ja quasi, also die Leute, denen die gehören, die haben ja wahrscheinlich, keine Ahnung, womit verdienen die ihr Geld? Großwildjagd werden sie wahrscheinlich Lizenzen auch teilweise vergeben. Touristen, die dort reinkommen, auch das wird relativ deutlich, sind wahrscheinlich auch fast alles ausländische Touristen, denn die Kinder von den Rangerinnen, das fand ich eigentlich ganz schön, sagte dann, was ist das für ein Tier? Und dann sagte der 3-4-Jährige, es ist ein Esel, war aber ein Zebra. Wo man denkt, okay, die leben da ewig neben dem Park und wissen nicht, wie ein Zebra. Kann natürlich Zufall sein.
Nein, nein.
Aber es ist ja nicht, die haben sich ja wahrscheinlich diese Szene mit Bedacht ausgesucht, vermutlich.
Ja, das fand ich am spannendsten schon immer, dass es wirklich so eine mentale Distanz gibt zu diesen Parks. Ja, das ist eben die physische Distanz ist ja oft gar nicht so groß. Ich meine, einige Black Mambas waren noch nie im Krugerpark, bevor sie den Job angefangen haben. Was natürlich für uns einfach unvorstellbar ist. Und ich finde, es ist aber spannend, auch darüber zu reden, einfach warum das so ist. Ja, das liegt ja ganz klar an der Geschichte des Parks. Eben das, ja, als er ja gegründet wurde, 1926, quasi das, ja, das Ziel, ja, das offizielle Ziel, war, weiße südafrikanische Bevölkerung zu vereinen, ja, mit diesem Park. Und so People of Color wurden politisch ausgeschlossen, so aus dieser Entscheidung. Und ja, und über die Geschichte, ich meine, die Geschichte des Parks und des Landes ist komplex und da gab es verschiedene Etappen und 94 natürlich, man muss ja auch sagen, es ist ja nicht nur das Problem der Hautfarbe in Südafrika, das muss man schon sagen, es ist mehr Vermögensverteilungsproblem. So, weil nach 94, es gab ja wirklich sehr viele und es gibt jetzt, es arbeiten viele People of Color im Park.
Wie siehst du das, Britt? Was ist deine Einschätzung? Ist das an anderen Ländern auch so, dass die Menschen in den Dörfern so weit eigentlich eine Distanz haben, auch mental zu den Naturschutzgebieten?
Ja, das ist echt eine gute Frage. Also ich habe das nie so empfunden in Ngorongosa Nationalpark, wo ich halt 10 Jahre gearbeitet habe, einfach weil wir eine ganz andere Strategie hatten. Der Park hat auch keine Außenzäune. Die Gemeinden leben praktisch an der Grenze. Wir hatten eine Pufferzone. Wir hatten aber eine ganz enge Beziehung zu den Gemeinden. Also wir hatten dann auch ein Umweltausbildungsprogramm, wo wir dann die Gemeinden ganz eng mit ihnen zusammengearbeitet haben. Und es ging halt natürlich auch ganz viel darum, wie leben sie, wie können sie ein alternatives Einkommen haben, um eben nicht Bushmeat zu jagen. Und es gibt tatsächlich auch, wie die Lena vorhin gesagt hat, einen total großen Unterschied zwischen dem Dörfler, der tatsächlich da sein Essen jagt und dem Kommerziellen, der halt hinter dem Elefantenstoßzahn oder dem Nashornhorn hinterher ist. Ne? Den Zweiteren muss man natürlich mit ganz anderen Dingen bekämpfen. Und ich glaube, da gibt es auch kein Pardon. Aber der Erstere ist natürlich das Gemeindemitglied von um die Ecke, der einfach nur Hunger hat und der das schon seit Jahrhunderten macht. Und da gibt's muss es eine ganz andere Herangehensweise geben. Und ich fand, wir hatten das damals ganz gut gelöst. Wir haben sie stark eingebunden. Natürlich gab es weiterhin diese Bushmeat-Wilderei, aber letztendlich fand so ein gemeinsamer Lernprozess statt, ne, wo man dann auch den Gemeinden, also es gibt ja in Namibia zum Beispiel diese Gesetzgebung, dass das Einkommen von bestimmten Tourismuseinnahmen direkt an die Gemeinde zurückgeht. Das haben wir dann auch fabriziert oder umgesetzt und dadurch haben die Gemeinden eben einen Anteil von den Einnahmen bekommen. Und das ist eben ganz wichtig und ich glaube, das ist halt in Südafrika immer noch der Geschichte stark geschuldet, dass da so eine harte Linie halt in der Vergangenheit gefahren wurde und dass eben auch, glaube ich, diese Nationalparks eben auch noch Teil von Apartheid in den Köpfen der Menschen sind, auch wenn sie jetzt zum Motor für die lokale Ökonomie werden und eben wichtige Arbeitgeber sind, ist das eben, glaube ich, noch sehr stark da und ja, das ist eben was, wo man vielleicht dran arbeiten muss mit den Gemeinden, wo man sich stärker einbinden muss. Aber es ist ganz, es ist ein Thema. Also das, da darf man nicht vorbeigehen und das muss man eben adressieren.
Was siehst du, sagen wir, in deiner Arbeit an Möglichkeiten, die jetzt mal, also Tourismus ist natürlich irgendwas, der WWF sagt immer, ja klar, super, wir fördern Tourismus, nachhaltigen Tourismus, dann kriegen die Leute Einkommen durch ihre Natur und dann haben sie ein größeres Interesse, sie auch zu bewahren. Gibt es noch andere Möglichkeiten, was dort möglich wäre?
Meine Arbeit zurzeit dreht sich in Kasa, das ist ja Kabango-Sambesi Transfrontier Conservation Area im südlichen Afrika, ganz stark darum, Lebensraum zu schützen, Lebensraum um Schutzgebiete, also Pufferzonenmanagement sozusagen. Da leben ja ganz viele lokale Gemeinden, die von der Landwirtschaft leben. Uns geht es darum, eben Methoden einzuführen, dass sie die bestehenden Felder länger nutzen, dass die Entwaldung zurückgeht und dass sie eben Marktzugang haben für die Produkte, die produziert werden oder eben neuartige Einkommensströme generieren. Wir haben zum Beispiel super Erfahrungen gemacht mit lokaler Saatgutvermehrung. Da gibt es jetzt in dem sambischen Gebiet, wo wir arbeiten, um den Sioma-Ngwezi-Nationalpark herum, 3 Saatgutverbände, die praktisch im letzten Jahr 90.000 Euro eingenommen haben. Das ist natürlich für so eine lokale Gemeinde, das sind 70 Leute, die da arbeiten, sehr viel Geld.
Das ist sicherlich eine große Herausforderung, glaube ich, die Leute zusammenzubringen und zu gucken, wie kann man die Gebiete entwickeln, ein Stück weit, und die Natur schützen und das beides über einen Kamm bringen.
Ja, aber ich möchte auch was sagen, das ist wirklich vor allem ein wirtschaftliches Problem, wie ich es erlebt habe. Und erst an der zweiten Stelle ein Bildungsproblem ist. Weil ich habe es erlebt, dass es irgendwie sehr oft dann darüber so berichtet wird, irgendwie, ja, lokale Bevölkerung, sie müssen lernen, dass Tiere irgendwie mehr Wert haben, wenn sie lebendig sind. Aber ich habe es ehrlich gesagt erlebt, ja, lernen ist schön und es gibt wirklich diese schönen Initiativen, wo auch die Schulklassen dahin gefahren werden und wo auch Black Mambas in die Schulen gehen und erzählen über die Tiere. Und das ist alles schön und gut, aber nur wenn die lokale Bevölkerung wirklich vom Park profitiert, werden sie auch Mehrwert sehen.
Genau, das heißt, man muss nicht nur lernen, sondern man muss es auch im Geldbeutel spüren. Ja. Dann lernt man es automatisch.
Ja. Ja, genau.
Ich sollte vielleicht noch erwähnen, dass der Film momentan in den Kinos läuft. Wie lange noch, das weiß man bei Dokumentarfilmen ja nicht so genau. Wer also die Chance hatte, Black Mambas von Lena Kabe zu sehen, der sollte die Chance auf jeden Fall nutzen. Es lohnt sich. Vielen Dank, Frau Kabe, dass Sie hier waren.
Vielen Dank.
Vielen Dank, Britt.
Danke, Jörg.
Das war unsere Episode von Überleben zu den Black Mambas, Wildhüterinnen aus Südafrika.